Einen wunderschönen guten Morgen aus Rosenheim, aus der Leibestraße. Christengemeinde Neues Leben ist im Präsenzgottesdienst und wir grüßen alle Zuhörer und einmal die aus dem Internet und einmal die aus unserer Trema-Gemeinde. Wir haben heute schon einiges im Vorlauf gehabt, was wir nicht mitgeschnitten haben, und ich muss eigentlich sagen, auch angefangen im Gebet und angefangen im Lobpreis. Und in dem Intermezzo, was wir schon hatten, Wort zum Opfer, hat er nicht alles genau gepasst. Und wenn ich meine Predigt, die ich schon kenne, weil Gott mir das Wort vor einer Woche gegeben hat, jetzt auch dazu sortiere, dann passt sie genau in das Thema rein, was wir schon hatten. Israel ist natürlich ein Riesenthema und wir haben vorher auch in unserem Intermezzo darüber gesprochen und haben auch gebetet. Und wir werden auch im Anschluss vor Vater Unser und Segen auch noch Gebetszeit hier haben, und da ist Israel ganz wichtig. Wir stehen im Augenblick an der Seite Israels und das ist ganz klar, da gibt es kein Wenn und Aber. Das heutige Thema ist, wie meine liebe Frau Conny immer sagte, ach, hast du wieder eine Steckenpferdpredigt? Und dann habe ich geschmunzelt und habe gedacht, ja, ich hätte sie gerne als Steckenpferd benutzt, aber Gott hat mir leider die Blickrichtung auf dieses Steckenpferd aus anderer Richtung gegeben. Und deshalb geht es heute ein bisschen von der anderen Seite hin. Und da werden wir am Ende eine Frage gestellt bekommen, kann ich das auch? Wir haben diese Verse, die wir gleich lesen werden, und zwar stehen die in Matthäus 14. Sie sind auch im Markus genannt und im Johannes 6. Und es geht darum, wie Jesus nach der Speisung der 5000 einfach sich aus der Affäre ziehen will. Und hier gibt es etwas, was enorm politischen Hintergrund hat. Wenn wir gleich die Verse lesen, werde ich euch das erklären. Interessant ist, dass Matthäus und Markus darüber berichten und fast gleichlautende Texte haben. Und Johannes bringt es ganz anders, bringt auch andere Erklärungen dazu, werde ich gleich noch dazu etwas sagen. Und Lukas fehlt es total. Bei Lukas ist das Thema der anschließenden Fahrt über den See und das Gehen von Jesus auf dem Wasser überhaupt nicht erhalten. Und Jesus geht auf dem Wasser, ja.
Ja.
Petrus.
Petrus auch.
Ja, da bin ich ja noch nicht. Ich habe immer so vorlaute Leute hier um mich. Jesus geht auf dem Wasser und das haben sie alle drei. Und dass Petrus dann kommt, das hat nur Matthäus. Und darüber werden wir uns unterhalten. Aber hören wir erstmal die Verse, die wir aus Matthäus 14, 22 bis 23 haben.
Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein.
Das schreibt Matthäus. Ich hatte schon gesagt, Markus hat fast den gleichen Text, den er dort auch anführt. Und die beiden haben es geschrieben in der Zeit vor 70 nach Christus. Das heißt, da haben die Römer noch regiert. Und das ist etwas, was wir bei dieser Situation beachten müssen. Und dann verstehen wir auch, warum es hier heißt, er drängte sie. In anderen Übersetzungen heißt es sogar, er zwang sie, ins Boot zu steigen. Und da muss man sich doch fragen, warum ist plötzlich dieser Druck da? Und das ist das Politische, was da mitschwingt. Und wenn wir jetzt Johannes lesen, und zwar die Verse 6, 14 und 15, dann haben wir den Johannes, der hat das nach 70 nach Christus geschrieben. Da war der Druck ja schon weg. Und wenn wir jetzt den Text lesen im Johannesevangelium 6, 14 und 15, dann ist das die Erklärung dazu.
Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein.
Sie wollten ihn zum König machen. Und das verkneifen sich Matthäus und Markus. Jetzt dauert es noch ein Augenblick. Und das ist die Erklärung, warum Jesus plötzlich aus dieser ganzen Sache herausgehen musste mit seinen Jüngern. Denn Jesus hat erkannt, was da passiert. Die Speisung der 5000 hat sie natürlich begeistert und sie haben begriffen, dass da göttliche Kraft und Macht im Einsatz war. Und die Jünger waren so begeistert, dass sie dem Volk zugestimmt haben, jetzt haben wir unseren neuen König, jetzt krönen wir ihn. Und Jesus hat sofort das erkannt und hat gesagt, da müssen wir uns aus dem Verkehr ziehen und hat seine Jünger gezwungen, die in diese Euphorie mit einstimmten, nicht da mitzumachen. Und er hat sie ins Boot gezwungen, und hat sie rüber auf die andere Seite des Sees geschickt, wo er ja hin wollte, aber hat sie schon abends losgeschickt. Er selbst ist auf den Berg gegangen, weil er auch in sich sicherlich die Situation neu klären musste im Gebet mit dem Vater, denn er hat ja mit dem Vater gebetet. Und wenn, und jetzt kommt das Fazit, wenn wir den Johannes lesen, dann erfahren wir daraus, wenn er zum König gewählt worden wäre, dann wäre er ja ein Aufrührer gewesen, dann hätte er gegen die Regierung der Römer gekämpft, dann wäre er ein politischer Führer geworden und die hätten ihn dann zu Recht gekreuzigt. Er wäre also am Kreuz als, nicht als Märtyrer oder als nach dem Plan Gottes gestorben, sondern durch die Römer, weil sie ihn gekillt hätten, weil er gegen das geltende Recht gearbeitet hat. Und das musste dringend unterbunden werden. Das ist dieser Hintergrund zu dieser Sache, die ja so schön ist und so nett ist. Und für Kinder kann man das auch gut erklären, das ist ja fantastisch. Er hat genau die Situation erkannt und hat genau gewusst, wenn ich das mache, kann ich Golgatha nie erreichen. Ich sterbe zwar dann auch, aber der Sinn ist weg. Und wenn wir an den letzten Sonntag denken, der neue Bund, tja, der wird in Schall und Rauch aufgegangen. Den hätten wir nicht gehabt. Das ist das, was hier eigentlich im Hintergrund gesagt wird. Und wenn wir diese Situation, habe ich anfangs gesagt, das waren reine politische Betrachtungen, die Jesus dort angestrebt hatte, um sich dort aus der Affäre zu ziehen. Und jetzt kommen wir auf die eigentliche Geschichte auch als Zwischenteil, denn am Ende kommt der Hauptteil und da ist es wichtig. Conny, könntest du uns Matthäus 14, jetzt 24 bis 27 lesen?
Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.
Ja, danke. Sie kannten Jesus ja, aber sie hatten von dem Tun des Gehens auf dem Wasser noch nichts gehört. Und damit waren sie eigentlich überrascht über das, was jetzt passierte. Wir wissen es und haben uns schon in langen Predigten auch damit auseinandergesetzt. Wir wissen, dass es passiert und wir wissen, dass Jesus diese Kraft hat. Und wie hieß dieser tolle Film, den wir gesehen haben, wo der Mann dann alleine auf dem Wasser gehen wollte und da sagt er, ohne mich geht es nicht. Und das ist auch bei uns heute so. Jesus ist ja hier, wir haben ihn vorher eingeladen in diesen Gottesdienst und ist ja hier. Mit Jesus können wir eben alles auch schaffen. Ich frage mich einfach, wie würdest du reagieren, wenn Jesus nachts auf deiner Bettkante sitzt? Würdest du es hinnehmen und sagen, hallo, grüß dich? Oder würdest du auch leicht oder schwer oder minder schwer erschrecken, dass plötzlich Jesus auftaucht? Ich habe da eine Aussage von Haggin Senior, der hat einmal gesagt, wenn Jesus auf der Bettkante gesessen hat bei mir, dann gab es anschließend immer raue Zeiten. Und da habe ich dann immer gesagt, ich bin eigentlich froh, dass Jesus bei mir nicht auf der Bettkante sitzt. Aber die rauen Zeiten haben wir leider heute schon. Und das ist etwas, wo wir uns immer wieder gewiss sein müssen. Jesus ist auch heute bei uns, auch wenn er nicht auf der Bettkante sitzt. Aber wichtig ist es, dass wir auf Jesus schauen, wenn es darum geht, dass wir übers Wasser gehen können. Und ich habe einfach mal jetzt eine Überlegung, die mir immer schon vor Augen ist, aber das ist schwierig jetzt, das übers Netz zu verbreiten. Ich hätte jetzt eigentlich so einen Flipchart haben sollen. Ich habe mich früher in der in der Schulzeit meiner Kinder damit beschäftigen wollen müssen, ist ja falsch, hätte ich nicht machen müssen, aber die sind in der Zeit groß geworden, als die Mengenlehre da war. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das noch erinnert, dass mal die Mengenlehre da war, dann haben sie hinterher gemerkt, es ist aber doch nicht so gut, haben es wieder abgeschafft. Und das kam aus Amerika, die hatten das da schon wieder abgeschafft, dann führten wir das hier ein, aber will ich jetzt gar nicht weiter ausweiten. Wir haben jetzt einen großen Kreis, das sind die Nationen, ein Riesenkreis. Und dieser Kreis hat eine Schnittmenge, denn in den Nationen leben die Christen. Die sind also in dem Kreis drin, aber als gemeinsame Menge. Und wenn wir jetzt das mal so stehen lassen, dann haben wir auf der anderen Seite zwei Kreise. Einmal einen kleineren Kreis, das sind die Juden, das ist das Volk Israel, heutige Volk Israel, und die Christen, die wir jetzt aus den Nationen rausgenommen haben. Diese beiden Kreise stelle ich mal übereinander. Und jetzt haben wir eine Schnittmenge, die da rauskommt. Das sind bei den Juden die messianischen Christen und bei uns die Christen, die wir eben jetzt schon aus den Nationen herausgelöst sind. Und die Zahl der Christen, Römer 5, die wird bis zur Vollzahl kommen und dann wird Israel entdecken, dass der Herr schon da war. Dann wird die Decke von ihren Augen genommen werden. Darüber haben wir gesprochen. Also soweit das Thema Mengenlehre und wo wir heute stehen. Und wenn wir heute jetzt weiterlesen, kommen wir auf den Matthäus 14 und zwar den Vers 28.
Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.
Dann nur 28, ja. Hier ist doch der Zweifel hörbar. Wenn du es bist, ja, hat er denn keine Augen? Gut, es war dunkel, aber wenn man im Dunkeln auf dem See ist, kann man immer noch so viel sehen. Ich bin auch schon im Dunkeln auf Meeren gewesen und mit Segelbooten, wo nicht unbedingt Licht war. Also man hat immer noch einen Punkt, eine Restmenge Licht, die möglich ist, um etwas zu erkennen. Und die Augen sind ja auch anders geschult, weil ja das Licht gänzlich wegfällt. Dadurch haben die Augen eine ganz andere Intensität in der Betrachtung. Aber er hat einen Menschen gesehen und hat gezweifelt, dass es Jesus ist, weil sie waren ja schon weit über die Mitte des Sees raus. Jesus hat sie ja die dritte und vierte Nachtwache, das ist morgens gewesen. Die haben ja schon alleine auf dem Wasser gekämpft. Und Jesus, das vielleicht noch dazu, warum hat Jesus sie weggeschickt? Warum hat er sie rudern lassen? Damit ihre Köpfe wieder frei werden von diesem Gespinst, das dort aufgebaut worden ist, dass man Jesus krönen wollte. Das haben sie plötzlich wieder abgerudert, sage ich mal. Da wurden die Köpfe wieder klar und sie wussten wieder. Und dann plötzlich kommt aber trotzdem dieser Zweifel, der mich halt beschäftigt aus Vers 28. Wenn du es bist, ja mei, erkennen wir heute Jesus, wenn er zu uns kommen würde oder wenn er uns Anweisungen gibt, sind wir doch auch dabei. Sind wir heute weiter als Petrus damals, indem wir keinen Zweifel haben. Und es geht ja noch schlimmer. Wir haben ja nachher noch eine Aussage von Jesus, die noch heftiger ist. Und Conny, jetzt würde ich sagen, lies uns doch mal den Rest 29 bis 33 aus dem Kapitel 14 vor.
Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn.
Danke, Conny. Ja, und die Bibelverse jetzt kommen wir dazu. Das ist das Kernthema 29 bis 33 heute. Und überleg mal, Petrus versucht auf dem Wasser zu gehen. Er geht auf dem Wasser und trotzdem sagt Jesus zu ihm, du Kleingläubiger, überleg das mal. Das ist doch eine Tat, die er ans Licht gelegt hat. Aber okay, der Zweifel hat ihn wieder dazu gebracht, was tue ich hier überhaupt, wo bin ich, die hohen Wellen um mich rum und ich gehe auf Wasser, was ja logisch gar nicht geht. Und da fangen wir jetzt mal vom Ende an. Du bist Gottes Sohn. Sie erkennen, dass Jesus es kann. Und wir müssen uns fragen, können wir es mit ihm auch, wenn wir ihn entdecken, wenn wir wissen, dass er es ist und wir haben mehr Erkenntnisse heute durch sein Wort, was uns seit 2000 Jahren schon zur Verfügung steht. Und wenn wir das heute umsetzen müssen, dann müssen wir ganz klar uns nicht sagen lassen, ihr Kleingläubigen. Wir müssen es können. Und es gibt für mich eine Aussage, die wir alle immer mal so, wenn eine Situation etwas schwierig ist und man wagt sich weit vor, dann kennt ihr sicher alle, dann sagen die Leute, ja, du bewegst dich aber auf ganz dünnem Eis. Gell? Kennt ihr diesen Ausspruch? Und da ist aber noch eine Substanz da, die aber nicht tragfähig ist. Und wenn das dünne Eis da ist, dann brichst du auch ein. Das ist ein schlechter Vergleich. Mit Jesus übers Wasser zu gehen, das ist die Lösung. Und warum ist das heute so wichtig? Wir müssen auf dem Wasser gehen können, denn die Situation heute in der Welt ist so schlecht, dass wir ohne Jesus untergehen würden. Mit Jesus müssen wir zu ihm halten, auf ihn zugehen und ihn fragen, Jesus, lass mich aufs Wasser und ich will aufs Wasser gehen. Das sage ich schon immer. Und wenn ich auf dem Wasser bin, dann bleibe ich auch da. Und das ist die Situation heute in den schwierigen Situationen, die wir in der Welt sehen und die wir heute in Israel sehen. Wir müssen auf der Oberfläche bleiben. Im Glauben. Das ist ein Glaubensschritt. Und Jesus guckt uns an und sagt dann nicht zu uns, ihr Kleingläubigen. Boah. Mein Steckenpferd aus anderer Richtung. Da ist es. Wo stehen wir? Haben wir den Mut zu sagen, ich stehe mit Jesus auf dem Wasser. Ich gehe mit ihm übers Wasser. Ich will nichts anderes mehr. Ich will da bleiben, wo Jesus ist und will das schaffen, was er tut und nicht untergehen und auch nicht zweifeln und von ihm nicht Kleingläubiger genannt werden. Und wenn wir das umsetzen, dann kann passieren, was will, dann sind wir da. Und dann ist Gott der Größte. Gott ist der Größte, der Allergrößte und er hat alles unter Kontrolle. Und wenn ich das für mein Leben weiß und benutze, dann kann ich in ganz schwierigen Situationen auf der Wasseroberfläche gehen. Lass uns das im Kopf behalten, lass uns das immer als Voraussetzung sehen. Das ist nicht die Lösung am Ende, sondern das ist die Voraussetzung, dass ich sage, ich steh auf dem Wasser. Logisch und denkbar. Mit Jesus möglich. Halleluja. Amen. Amen. Das ist Amen. Die heutige Botschaft. Und da bleiben wir. Und da machen wir auch noch weiter. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Und denkt dran, wir gehen nicht unter. Never. Wir gehen nicht unter. Amen. Amen.